Ich finde es auch sehr schön, endlich wieder hier zu sein, zu Hause zu sein quasi und freue mich, wieder bei euch zu sein. Ja, Esther hat gesagt, ich nehme euch schon mal mit auf den Weg nach Ostern und ich dachte, wir fangen heute einfach mal hinten an. Und zwar beginnen wir schon nach Ostern und ihr dürft euch überraschen lassen. Jeder von uns, der lebt sein Leben. Und auf diesem Lebensweg, der schon ganz unterschiedlich aussehen kann, da gibt es oft Höhepunkte. Da gibt es aber auch immer wieder Tiefpunkte oder Treffpunkte, an denen wir Menschen begegnen, mit manchen so ein Stück von einem Weg teilen, mit manchen vielleicht sogar den restlichen Weg. Es gibt Schwachpunkte und Brennpunkte. Und immer wieder auch unterschiedliche Standpunkte, an denen wir stehen und uns begegnen, vielleicht aufeinanderprallen. Doch als Christen, da dürfen wir gewiss sein, da haben wir einen einen Mittelpunkt. Immer wieder, da kommen wir aber auch an Grenzpunkte. Unsere Kapazitäten, die sind nicht grenzenlos. Bis zu einem gewissen Punkt, da können wir vielleicht immer wieder über unsere Grenze hinausgehen, doch das geht eben nicht auf Dauer. Dann erreichen wir einmal einen Grenzpunkt und kommen nicht mehr weiter. Doch wenn wir uns nicht aufhalten lassen, wenn wir daran arbeiten, dann kann so ein Grenzpunkt auch schon mal zu einem Wendepunkt werden. Krisenpunkte, die können Wendepunkte sein. Wenn wir eine Tsunami-Erfahrung machen, wenn uns selbst oder einen Familienangehörigen eine schwere Krankheit befällt oder ein lieber Mensch stirbt. Wenn wir unsere Arbeit verlieren oder die Ehe zerbricht, diese Erfahrungen, die sind sehr schmerzhaft, doch sie können zu Wendepunkten werden. So auch die Wundenpunkte, die Esther eben schon genannt hat. Wenn mich andere verletzt haben, wenn ich als Kind vielleicht immer wieder die Erfahrung mache, übersehen zu werden, übergangen zu werden. Wenn ich wegen meines Aussehens gehänselt werde, ausgelacht werde, weil ich immer wieder vielleicht ein bisschen tollpatschig bin oder mir ein Missgeschick passiert ist, wenn ich Kränkungen erfahre, Zurückweisung, Abweisung, wenn ich belogen oder enttäuscht werde, wenn ich verlassen werde. Das alles sind wunde Punkte in unserem Leben. Auch durch eigenes Verschulden kann so ein Wunderpunkt entstehen. Ich habe versagt und ich kann mir das einfach nicht verzeihen. Ich habe es wieder mal nicht hinbekommen und ich schäme mich dafür. Wunde Punkte, die zeigen mir, dass eben nicht immer alles heile ist, dass mein Leben nicht perfekt ist und ich selbst auch nicht. Die Frage ist eben nicht, ob du wunde Punkte hast, sondern welche und wie du damit umgehst. Jeder ist verletzt worden und jeder verletzt in seinem Leben auch andere Menschen. Aber die Hauptfrage ist, wie gehen wir mit unseren wunden Punkten denn um? Der niederländische Psychologe und Theologe Henri Nouwen, der unterscheidet dabei drei Typen. Der erste Typ, der ist der verwundete Verwunder. Mit seinen Erfahrungen, mit seinen wunden Punkten, da geht er so um. Er wird selbst zum Aggressor und er teilt aus. Der verwundete Verwunder, der dringt damit nicht so wirklich zum Kern seiner Verwundung hin, sondern der schlägt um sich, dass ja keiner ihn mehr verwunden kann. Der zweite Typ, den nennt er der verwundete Vermeider. Der ist eher so das Gegenteil davon, der schlägt nicht aus, sondern der zieht sich zurück, damit ja keiner mehr an ihn rankommen kann und auch ja keiner mehr ihn verwunden kann. Und der dritte Typ, der schafft es, seine Wunden wahrzunehmen und anzunehmen. Den nennt er den verwundeten Heiler. Der verwundete Heiler, der integriert seine Wunden in sein Leben. Das Leben, das nie mehr frei von Narben sein wird. So ist es mit einer Wunde, die heilt. Sie hinterlässt immer eine Narbe. Aber die Chance, die darin entsteht, ist, dass die Verwundung zu einem zusätzlichen Sinn für das Leben werden kann. und damit der verwundete Heiler anderen helfen kann, deren Verwundungen zu sehen und mit ihnen umzugehen, weil er die Tiefen und ja auch die Abgründe des menschlichen Lebens kennt und selbst erfahren hat. Der Umgang mit Wunden, der wird in biblischen Geschichten ganz konkret. Denn dort werden wunde Punkte eben nicht vertuscht, sondern ganz klar benannt. Beispielsweise steht ganz deutlich drin, dass Mose jemanden umgebracht hat. Das ist ganz deutlich ein Wunderpunkt in Moses Leben. Oder dass Paulus bei der Steinigung des Stephanus daneben stand und zugeschaut hat. Oder dass Petrus im Angesicht der Kreuzigung von Jesus oder auf dem Weg dahin dreimal gesagt hat, nein, ich kenne Jesus nicht, ich gehöre nicht zu ihm. Warum mutet Gott Mose, Paulus und Petrus solche wunden Punkte zu? Warum müssen sie mit ihren wunden Punkten leben und warum müssen wir das? Warum nimmt er diese wunden Punkte nicht einfach aus unserem Leben weg? Ich glaube, dass wunde Punkte eine Tür sein können zu dem Eigentlichen und zu dem Wesentlichen unseres Lebens. Eine Tür hin zu unserer Seele und auch zu Gott. Dort, wo wir verwundet, ja gebrochen sind, sind wir auch aufgebrochen für Gott. Da spielen wir nicht den Starken. Da hören wir auf, an unserer Fassade zu bauen, denn wir werden echt und offen. Genau da kann Jesus uns berühren. Henry Nuhn, der schreibt dazu, dort, wo wir gebrochen sind, sind wir aufgebrochen für die Wahrheit. Es geht darum, die Perle in meiner Wunde zu entdecken, denn dann wird eine Wunde zu etwas Kostbarem. Wie gehen wir mit unseren wunden Punkten um und wie geht Jesus mit unseren wunden Punkten um? Als Beispiel, da habe ich euch die Geschichte von Jesus und Petrus mitgebracht. Petrus, einer der 12 Jünger, der immer wieder aus dem Jüngerkreis hinaussticht. Denn als Jesus ihnen auf dem See begegnet, da bleibt er nicht im Boot und wartet, dass er endlich da ist, sondern Petrus ist der, der aussteigt und auch auf dem Wasser geht, der Jesus entgegenlaufen will. Oder beim Abendmahl, bei dem Abschiedsmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert vor seinem Tod, verkündet Jesus, dass er sterben wird und alle ihn verlassen werden. Aber Petrus, der ist der, der aufsteht und sagt, nein, ich werde dich doch nicht verlassen. Ich bleib da. Ich werde sogar für dich sterben. Petrus, der hat nicht nur einmal den Mund ganz schön vollgenommen und er hat auch nicht nur einmal jämmerlich versagt. Ich lese uns Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes, da brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus schritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anders und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehörst du zu denen. Er kommt doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Kran kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Was für eine Wunde, was für ein Wunderpunkt. Jesus, der hatte es schon prophezeit und jetzt ist es eingetreten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Petrus in diesem Moment gegangen ist und in all den Momenten danach. Jetzt hatte er versagt und Jesus alleine gelassen. Es geschieht alles so, wie es vorher verheißen wurde. Jesus, der stirbt am Kreuz und nach 3 Tagen, da steht er von den Toten auf. Er zeigt sich seinen Jüngern und diese, die schöpfen wieder neue Hoffnung, so auch Petrus. Doch wenn ich mich in die Situation hineindenke, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Freude und Hoffnung über die Auferstehung von Jesus doch ein bisschen getrübt ist von einem schlechten Gewissen. Wenn ich daran denke, wenn ich einen Menschen enttäuscht oder verletzt habe und ihnen danach das erste Mal wieder begegne, wie es mir dann geht, also ich bin froh um jedes Mal, wenn ich nicht auf die Situation angesprochen werde, die ich verbockt habe. Ich bin unsicher im Umgang miteinander und ich versuche das zu überspielen. Ich habe Angst vor einem klärenden Gespräch. Und gleichzeitig, da wünsche ich mir, dass mein schlechtes Gewissen endlich bereinigt werden kann und ich mich erklären und entschuldigen kann. Petrus und Jesus, die treffen auch wieder aufeinander. Am See Tiberias. Da sind die Jünger gerade am Fischen und Jesus, der taucht am Ufer auf. Als sie ihn erkennen, da machen sie sich schnell wieder auf dem Weg zum Land. Und ich an Petrus Stelle, da hätte ich mich mal eher in die hinterste Ecke verzogen im Schiff und gehofft, dass ich nicht allzu sehr auffalle. Oder Jesus sogar vielleicht so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, damit er mich ja nicht auf das anspricht, was passiert ist. Doch Petrus, der ist anders. Er steht auf im Boot und er springt ins Wasser und er schwimmt zum Ufer. Er will wieder der Erste sein. Und dann essen sie alle gemeinsam, denn über einem Lagerfeuer, da hat Jesus Fische gegrillt und alle stärken sich. Und dann ist die sogenannte Stunde der Wahrheit gekommen. Jesus spricht Petrus an. Wie geht Jesus mit Petrus um? Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Da ist kein Wort des Vorwurfs, keine Aufforderung, jetzt mal ganz intensiv an sich zu arbeiten. Jesus hält Petrus keinen Vortrag, dass sich ein solches Verhalten für einen Jesus-Nachfolger nicht gehört. Jesus stellt nur kurze Fragen. Auch wie er Petrus anredet, das ist besonders, denn er sagt 3-mal Simon, Sohn des Johannes. Damit spricht er nicht seine Position im Jüngerkreis an. Da spricht er nicht den Petrus an, auf dessen Fels die Gemeinde gegründet wird, sondern er spricht ihn bei seinem Geburtsnamen, bei seiner Familienzugehörigkeit an. Es geht nicht um seine Aufgabe, um seinen Einsatz. Es geht in diesem Gespräch von Jesus und Petrus um dich ganz persönlich, um dein Leben, deine Familiengeschichte, deine schmerzhaften Wunden und dein Versagen. Und Jesus, der nutzt das gleiche Setting wie das, an dem Petrus Jesus verleugnet hat. Das Holzfeuer. Das gibt es 2-mal im Neuen Testament. Einmal an der Stelle, wo Jesus Petrus Jesus verleugnet und einmal, wo Jesus und Petrus sich hier treffen. Allein dadurch, da wird spätestens Petrus an diese Wunden erinnert. Hier am Feuer, da fragt Jesus dreimal, das erinnert Petrus an seinen Verleugnen. Doch Jesus, der benennt den Wundenpunkt. Aber er macht das zart, nicht mehr als nötig, denn er will den Wundenpunkt von Petrus nicht noch tiefer machen, die Wunde nicht schon wieder aufreißen, sondern er will sie reinigen, heilen und verbinden. Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt um meinen inneren Wunsch, meine inneren Wunden. Du weißt um meinen vollen Mund, du weißt aber auch um mein Versagen. Jesus, der weiß um unsere Wundenpunkte, um unsere großen, aufschweifenden Liebeserklärungen und dass wir den Mund vielleicht das ein oder andere Mal doch zu voll nehmen. Aber es stört ihn nicht. Er will Ehrlichkeit und Offenheit. Darum können wir immer wieder zu ihm kommen und sagen, du weißt es. Jesus steht vor uns und er sagt, ich weiß um dein zerbrochenes, verwundetes Herz. Komm mit dem, was dich schmerzt und belastet, zu mir. Zeig mir deine Wunden. Und Jesus, der gibt dem verwundeten Petrus einen Auftrag. Du bist nach wie vor wichtig und wertvoll für mich. Ich möchte dich gebrauchen, auch wenn der Hahn gekräht hat und wenn er auch immer wieder in deinem Leben krähen wird. Jesus, der hat einen Plan, eine Absicht mit jedem Menschen, auch wenn wir wie Petrus oft versagen. So wie im Job, da denken wir, dass Gott nur unsere Stärken, unsere Schokoladenseiten gebrauchen kann, aber vielleicht braucht Gott gerade gar nicht diese Stärken. Vielleicht braucht er genau manchmal Schwächen und Verletzlichkeiten, um durch uns zu wirken. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen, in den Verwundeten mächtig. Wir haben einen Gott, der fähig ist, aus unseren Wunden Perlen zu machen. In deinen Wunden können Perlen wachsen. Gott kann aus all dem etwas Gutes machen, nicht nur für dich in deinem Leben, sondern eben auch für andere. Dort, wo du verwundet bist, hast du eine ganz besondere Sensibilität. Wer verwundet ist, der hat mehr Verständnis für die Verletzungen des Gegenübers. Welche Verletzungen habe ich erlebt und was habe ich daraus entwickelt? Wunden, die können zur Berufung werden. Jesus schaut Petrus in die Augen und sagt, hüte meine Schafe. Und er schaut dir in die Augen und sagt, ich habe etwas mit dir vor. Da ist jemand durch die tiefsten Täler gewandert und nun kann er jene verstehen, die in ihrer Depression gerade unterzugehen drohen. Da ist jemand, dessen Ehe gescheitert ist, aber nun kann er die begleiten, die gerade dasselbe durchmachen. Wunden, die können zur Berufung werden. Gott kann dich mit deinen Wunden gebrauchen. Er sagt immer wieder, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hüte meine Schafe. Wir kommen verwundet in die Familie Gottes. Er verbindet und heilt unsere Wunden, doch unsere Narben, die bleiben. Anschließend, da können wir als verwundete Ärzte hinausgehen und andere Wunden heilen. Darum frag Jesus, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wenn wir die Begegnung von Jesus und Petrus noch ein bisschen weiter anschauen, dann sehen wir, wie Petrus auf den Jünger schaut, den Jesus lieb hat und fragt nach dem. Petrus dreht sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Es war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte und er hatte Jesus damals gefragt, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Jesus antwortet, was geht dich das an? Folge du mir nach. Petrus, der dreht sich um und der schaut auf den Jünger, den Jesus lieb hat. Und Jesus antwortet, was geht dich das an? Folge du mir nach. Wir kommen oft an diese wunden Punkte, weil wir uns mit anderen vergleichen, weil wir uns nach den anderen umdrehen, unseren Selbstwert aus der Wertschätzung anderer ziehen und uns an denen messen. Aber es geht nicht um den anderen, sondern es geht um dich. Du bist du und du kannst nur dein Leben leben. Niemand hat dein Leben, deine Erfahrungen und Herausforderungen, deine Chancen. Und auch niemand hat deine Wunden. Aber niemand hat eben auch keine Wunden. Nur sehen wir das vielleicht nicht. Wir schauen uns wie Petrus um und fragen, wieso haben die anderen das so leicht und ich so schwer? Wenn du an einem wunden Punkt bist, dann kann es helfen, nicht mehr sich ständig umzuschauen und zu fragen, wie der andere das macht und was der andere sieht. Man kann aufhören, sich umzuschauen und auf sich selbst zu schauen. Jesus sagt, Petrus, folge du mir nach. Schau nicht nach hinten, sondern schau auf mich. Bleib im Blickkontakt zu Jesus, denn er hat einen Weg für dich, deinen Weg. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wenn ich mich auf diese Frage einlasse, dann lerne ich, ehrlich zu werden. Ich stelle mich meinen wunden Punkten und ich halte sie Jesus hin. Hüte meine Schafe. Ich lerne, Gott kann mich gebrauchen. Nicht trotz, sondern gerade wegen meiner wunden Punkte. Frage, Herr, wo möchtest du mich gebrauchen? Was geht es dich an, was die anderen machen? Ich lerne, mich nicht mehr zu vergleichen, sondern meinen Weg mit Jesus zu gehen. Mit Jesus, da können wunde Punkte zu Wendepunkten werden. Denn für Jesus sind meine wunden Punkte keine Schlusspunkte, sondern Doppelpunkte. Wenn Jesus meine Wunden berührt, kann er aus ihnen etwas Gutes werden lassen. Und wenn das wehtut, auch wenn das wehtut, aber mit Jesus können sich die Wunden in Perlen verwandeln. Das glaube ich. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du klar benennst, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Aber dass du das nicht machst, um uns zu strafen oder um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, um uns darauf hinzuweisen, wie schlecht wir sind, sondern dass du das machst, damit wir heil werden können. Dass du das machst in deiner liebevollen Art, dass du genau weißt, was wir brauchen und wie wir es brauchen. Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit auch unseren wunden Punkten, dass wir die nicht vor dir verstecken müssen, sondern dass wir immer wieder sie zu dir bringen können. Und dass wir wissen dürfen, wir sind von dir gebraucht. Wenn wir zu dir kommen, dann stößt du uns nicht weg, sondern du machst uns heil und du willst uns gebrauchen. Du willst vielleicht uns genau in dem, was uns verletzt hat, was wir mit uns rumtragen, die Chance geben, anderen zu helfen. Und du lässt uns nicht alleine dabei, sondern du bist bei uns. Danke für deine Wunden, die du alle mit dir herumgetragen hast. Für deine Wunden, die du durch das Kreuz bekommen hast. Dass wir sie als Erinnerung haben dürfen und dass wir wissen dürfen, durch die Wunden sind wir gerettet. Durch dich sind wir gerettet und bei dir sind wir sicher. Amen.